Herzlich willkommen. Das letzte Mal hatten wir uns ja die Bedürfnisse eines Sterbenden angeschaut. Davor hatten wir uns die Unterscheidung zwischen unserem Alltagsgeist oder so, wie unser Geist im Alltag funktioniert, also mit unserer dualistischen Sichtweise, mit unserem diskursiven Denken. Dieser alltägliche Zustand wird im tibetischen Zen genannt. Und dann gibt es noch die andere Seite unseres Geistes. Das ist das, was Sogyal Rinpoche und Christy Longacre die Natur unseres Geistes nannten. Da ist der tibetische Begriff Rigpa. Die Qualitäten von Rigpa sind, dass es erkennend ist, dass es strahlend ist und wach. Wir hatten festgehalten, dass im Augenblick des Todes das so ein machtvoller Moment ist, wo sich die Natur des Geistes strahlend zeigt. Es gab so das Bild einer Vase. Die Luft, die in der Vase ist, ist die gleiche Luft, die außerhalb der Vase ist. Die Vase ist dadurch gekennzeichnet, dass sie natürlich einen Körper hat. Im Augenblick des Todes zerspringt die Vase. Die Luft innen ist eins mit der Luft außen. In Wirklichkeit ist die Luft nie unterschiedlich. Von innen und von außen. Nur aus der Perspektive der Vase hat sie den Eindruck, dass sie abgegrenzt ist, dass sie getrennt ist vom Rest der Welt. Das Thema des Sterbemomentes war das, so wach und präsent zu sein, dass wir in dem Augenblick, wo unsere gewohnten Mechanismen, also unsere alltäglichen Gewohnheitsmuster, unsere Ich-Struktur, unser dualistisches Denken, in dem Augenblick, wo das alles wegfällt und wir vollkommen eins sind mit der Gesamtheit der Dinge, mit der Grundlichtheit, dass wir diesen Moment nicht verpassen. Unser Problem wird wahrscheinlich das sein, dass wir zum Zeitpunkt des Todes in der gleichen Verfassung sind, wie wir auch jetzt sind. Das heißt, wir sind mehr oder weniger gefangen von unseren Ich-Strukturen, von unseren negativen Gewohnheitsmustern, von unseren Störgefühlen, von unseren Konzepten über Realität. Und dieser Zustand, der es verhindert, dass unsere vollkommene Natur oder unsere grundlegende Gesundheit oder die Natur des Geistes sich manifestiert, in diesem Zustand werden wir wahrscheinlich auch zum Zeitpunkt des Todes sein und diesen Augenblick verpassen. Deswegen ist der Zweck der ganzen spirituellen Praxis aus tibetisch-buddhistischer Sicht der, sich auf diesen kraftvollen Moment des Todes vorzubereiten, indem wir uns zu Lebzeiten mit unserer Natur des Geistes vertraut machen. Damit wir dann in dem Augenblick diese Grundlichtheit erkennen. Ich habe ein Zitat rausgesucht von Sogyal Rinpoche. Sinn und Zweck der Meditation ist es, in uns die himmelgleiche Natur unseres Geistes zu erwecken und uns das zu zeigen, was wir in Wirklichkeit sind. Das unveränderliche, reine Gewahrsein, das Leben und Tod letztlich zugrunde liegt. Jetzt ist das Interessante an dem Ansatz von Sogyal Rinpoche und Christy ist ihm eigentlich da gefolgt. Sein Unterrichtsstil bestand darin, dass er vom Kern der Lehre nach außen gearbeitet hat. Am Anfang hat er die geheimsten Lehren präsentiert und dann in Folge hat er den gesamten Aufbau, der drumherum ist, erläutert. Die meisten Lehrer arbeiten genau andersherum. Das heißt, die beginnen mit der einfachen Praxis und arbeiten sich dann über die ganzen Reinigungsmeditationen langsam zu den geheimsten Lehren. Das Interessante bei Sogyal Rinpoche ist, dass er von der non-dualen Sicht aus gelehrt hat. Das macht seinen Ansatz speziell. Das einfachste Konstrukt, was er benutzt hat, war eine Einteilung der spirituellen Praxis in drei Prinzipien. Er nannte das das Gute am Anfang, das Gute in der Mitte und das Gute am Ende. Das Gute am Anfang ist die Motivation, der Grund, warum wir üben. Da kommen ganz viele unterschiedliche Motivationen zusammen. Man kann aus egoistischen Gründen üben, man kann aus einem Verlusterlebnis üben. Im Prinzip ist es vollkommen egal, aus welchem Grund man beginnt, spirituelle Praxis auszuüben. Der entscheidende Punkt ist, dass man irgendwann reflektiert, dass man nicht nur für sich selbst übt, sondern zum Wohle aller Wesen. diese Haltung nennt sich im Mahayana-Buddhismus Bodhisattva-Gelübde oder Bodhisattva-Haltung. Das ist der Aspekt des Guten am Anfang. Der Aspekt des Guten in der Mitte ist alles, was sich um die Natur des Geistes dreht. Um unser innerstes Potenzial oder um unsere innere Gesundheit oder Gutsein, wie immer wir es benennen. Das ist die Hauptpraxis. Und das Gute am Ende ist die Widmung des Verdienstes unserer Praxis und auch hier wieder zum Wohle für alle Wesen. Es gibt eine sehr schöne Widmung. Möge durch die Kraft und Wahrheit dieser Praxis alle Wesen Glück erfahren und die Ursachen von Glück. Mögen sie frei sein von Leid sowie den Ursachen von Leid. Mögen sie niemals getrennt sein vom heiligen Glück, das frei ist von Leid. Mögen sie in großem Gleichmut leben, frei von Begierde, Aggression und Vorurteil. Das ist das, was man im tibetischen Buddhismus immer nach der eigenen Praxis rezitiert. Das heißt, dass man den Verdienst, den man mit der eigenen Praxis erworben hat, zum Wohle aller Wesen widmet. Der 8-Wochen-Kurs ist so aufgebaut, dass es ein Fähigkeitentraining ist. Es geht um die Entwicklung der Fähigkeiten von Konzentration, von Wachheit, von innerer Ruhe, von der Funktion des inneren Beobachters, also freundlich wahrzunehmen, welche Gefühle nehme ich wahr, welche Gedanken nehme ich wahr. Es ist im Kontext von einem Behandlungssystem, von unserem Kontext der Medizin. Dem Patienten wird gesagt, ja, das funktioniert alles nur, wenn ihr die Übungen regelmäßig macht. Und da ist natürlich auch eine gewisse Logik dahinter. Man übt, um diese Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist durchaus ein gängiger Meditationsansatz in vielen buddhistischen Schulen. Viele buddhistische Schulen haben so die Idee, wir üben, um zur Erleuchtung zu kommen. Auch der 8-fache Pfad wird von vielen, oder früher wurde der sehr oft als Weg beschrieben, wo es 8 Stationen gibt und wo man der Stufenfolge diese 8 Stationen nacheinander mehr oder weniger abarbeitet, um dann am Ende zur vollkommenen Erleuchtung zu kommen. Und das ist natürlich ein dualistisches Verständnis. Das heißt, ich bin hier und will irgendwo anders hin. Auf der relativen Ebene ist das ein Konzept, was gut funktioniert und was auch wichtig ist und was die Grundlage vom Verständnis ist. Und ich sag mal, um nochmal in meiner Beschreibung von dem Ansatz von Sokal zu bleiben, das heißt, er hat von innen nach außen gearbeitet und diese dualistischen Konzepte ist der äußere Ring oder ist das Außen. Das ist das, womit man in der Praxis beginnt. Und im tibetischen Buddhismus gibt es dazu ganz viele Reinigungs- und vorbereitende Übungen. Es gibt ein ganzes Vorbereitungsset und dieses Set nennt sich Nöndro, die vorbereitenden Übungen. Der Hauptaspekt des Nöndros besteht darin, dass es eine Reinigungsübung ist. Das heißt, uns von unseren Konzepten zu reinigen, von unseren Störgefühlen zu reinigen, damit wir so klar sind und so wach sind, um unsere innerste Natur wahrzunehmen. Da Sokal Rinpoche nun von innen nach außen arbeitet, ist sein Ansatz der Meditation der, dass alles schon da ist. Dualität ist nur ein relatives Konzept in unserem Kopf. Eigentlich sind wir schon eins mit allem. Nur unser Denken produziert diese dualistische Sichtweise der Welt. Wenn wir von diesen Fehlkonzepten, wenn wir diese loslassen können, dann müssen wir nichts mehr tun, sondern sind schon eins mit unserer Natur des Geistes als auch mit allen anderen Wesen. Insofern ist sein Ansatz der Meditation der, und das ist das Ungewöhnliche im, ich sag mal, dualistischen Konzepten oder in dualistischen buddhistischen Konzepten. Sein Ansatz ist, bringe deinen Geist heim, Punkt 1, lass los, Punkt 2 und Punkt 3, entspanne dich. Die Hauptpraxis ist, einfach da zu sein und sich zu entspannen. In dieser Offenheit, dass alles schon da ist, einfach zu ruhen. Wir entspannen uns, wir lassen alle Konzepte los, alle Ideen, was sein sollte, sind einfach nur mit dem da, was da ist und ruhen damit in der Natur unseres Geistes. Das ist eine der Hauptpraxen, die Sokal Rinpoche gelehrt hat. Ein ganz anderes Konzept, als wir es normalerweise gewohnt sind, also mit viel Anstrengung, mit viel Spannung, mit viel Denken, da und da will ich hin, sondern es ist alles schon da, wir können uns entspannen, einfach das, was uns stört, loslassen. Auch hier ist dieses Bild der himmelsgleichen Natur, das ist unsere innere Haltung. Und alles, was in unserem Geist auftaucht, sind nichts anderes als Wolken am Himmel. Und wir sind einfach nur präsent mit den Dingen, die auftauchen. und lassen uns davon nicht stören. Das ist die innere Haltung. Die Meditationshaltung ist auch eine andere. Im MBSR, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie das John Kabat-Zinn immer gelehrt hat, die meisten Leute sitzen beim MBSR, glaube ich, mit geschlossenen Augen, oder?
Mhm.
Ja. Im MBSR-Kurs wird IMS-Stil praktiziert. In Anknüpfung an Joseph Goldstein, Jack Kornfield und Sharon Salzberg. Die sitzen auch alle mit geschlossenen Augen. Das ist typisch Theravada. Im Zen, die sitzen mit offenen Augen. So mit halb geöffneten Augen im 45-Grad-Winkel auf dem Boden. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten, das zu erklären. Die einen sagen, wenn man die Augen schließt, schläft man schneller ein. Die anderen sagen, dass es nicht darum geht, uns von der Welt abzutrennen, indem wir die Augen zumachen, sondern dass wir in Kontakt mit der Welt bleiben, wenn wir die Augen offen haben. Im Dzogchen, also in dem Ansatz, den Soka Rinpoche lehrt, dort schaut man also nicht auf den Boden, sondern man schaut gerade in den Himmel hinein, in den Raum hinein. Das ist noch meine dritte Haltung. An sich sitzt man aufrecht und man schaut nur in den Raum hinein. Das ist die klassische Dzogchen-Haltung. Man ist eins mit der Offenheit des Himmels. Am besten kann man das üben, wenn man an einem Cliff sitzt und über den Meereshorizont schaut und da einfach eins mit diesem Horizont wird. Am besten kann man das auf dem Berg machen, also wenn man ein bisschen Himmel sieht. Einfach in den Himmel hineinschauen und eins werden mit dem Himmel. Man separiert sich nicht, indem man die Augen schließt, sondern man ist also mit allen Sinneseindrücken offen und präsent wach. Ist Ihr Geist einmal ruhig und die Klarheit der Einsicht beginnt zu entstehen, werden Sie sich freier fühlen, den Blick zu heben, die Augen weiter zu öffnen und in den Raum vor sich zu schauen. Diese Art des Schauens wird in der Dzogchen-Praxis empfohlen. In den Dzogchen-Lehren wird gesagt, dass der Blick und die Meditation wie die große Weite des Ozeans sein sollen, allumfassend, offen und grenzenlos. So wie Ihre Sicht untrennbar mit Ihrer Haltung verbunden ist, inspiriert Ihre Meditation Ihren Blick und Sie verschmelzen zu einer Einheit. Man wird merken, dass die Voraussetzung dafür Ruhemeditation ist, Shamatha-Praxis. Sonst können wir diese Wachheit gar nicht halten. Das heißt, sonst wandern wir mit den Gedanken irgendwo anders hin. Man braucht eine gute Meditationspraxis, um diese Offenheit, diese Weite wirklich halten zu können. Um nicht mit den Gedanken irgendwo anders hin zu marschieren. Zum Abschluss habe ich noch einen Text von Nyoshel Kempo. Nyoshel Kempo war einer der größten lebenden Dzogchen-Meister. Sogyal hat ihn sehr, sehr verehrt und hat dieses Gedicht immer wieder von Nyoshel Kempo zitiert. Lass ruhen in großem, natürlichem Frieden diesen erschöpften Geist. Hilflos geschlagen von Karma und neurotischen Gedanken, wie von der unbarmherzigen Gewalt der wütenden Wogen im unendlichen Ozean von Samsara. Das ist das, woran Soka Rinpoche anknüpft, indem er sagt, einfach entspannen, lass diese ganzen Konzepte los und ruhe in deiner Natur des Geistes. Danke.